Halleluja. Können wir kurz alle zusammen aufstehen? Darf ich kurz fragen, wer von euch ist heute das erste Mal hier in dieser Gemeinde, in dieser Kirche? Kann ich einfach kurz eure Hand sehen? Vielleicht seid ihr wegen der Geburtstagsfeier heute da. Einfach ein kurzes Handzeichen. Ich will euch ganz besonders einfach willkommen heißen und sagen, ey, ihr seid herzlich willkommen hier. Gibt es hier jemanden her? Wink mal kurz, ich will dich einfach kurz sehen. Ah, hier, oh, so schön, dass ihr heute da sind. Komm mal, lasst uns mal einen riesen Applaus geben. Gibt es hier noch jemanden? Noch jemanden, der heute das erste Mal hier ist? Okay, come on. So schön. Ich glaube, Sie sind heute die Einzige. Aber so eine Ehre, dass Sie heute da sind. Ich will ganz kurz dort mit uns machen, mit jedem Einzelnen von uns, okay? Und zwar will ich kurz ein Gebet mit euch sprechen. Danach gehen wir zusammen ins Wort Gottes. Nehmt kurz eure Hand, legt sie auf euer Herz, schließt eure Augen und betet dieses Gebet laut mit mir, okay? Wenn du heute hier bist und sagst, hey, eigentlich glaube ich gar nicht so an Jesus, es spielt keine Rolle in diesem Moment. Ich will, dass jeder Einzelne von uns hier, ob du Atheist bist oder ob du Christ bist seit 50 Jahren, dass du dieses Gebet von ganzem Herzen laut mit mir mitbetest. Sag mit mir, lieber Jesus.
Lieber Jesus.
Sprich in mein Herz.
Sprich in mein Herz.
Und veränder mein Leben.
Und veränder mein Leben.
Heute Morgen.
Heute Morgen.
In Jesu mächtigen Namen.
In Jesu mächtigen Namen.
Amen.
Amen.
Amen. Wir dürfen alle die Plätze einnehmen. Und zwar, ich habe es vorhin schon kurz geteilt, unser Herzschlag mit diesen I-61 Sundays ist es, Missionssonntage in den Gemeinden zu erwecken. Und ich will uns kurz in den Kontext bringen, okay? Und zwar, ich werde heute ein bisschen das Paradigma von Kirche auf den Kopf stellen. Okay, mein Ziel ist es, dass du heute diesen Gottesdienst verlässt und geistliche Seelsorge brauchst. Nein, kleiner Spaß. Aber eines meiner Lieblingswege ist auszudrücken, wenn der Evangelist in die Gemeinde tritt, ist hier der Pastor, oder fangen wir mal mit dem Evangelisten an. Der Evangelist ist dazu da, die Beunruhigten, beziehungsweise die Beruhigten zu beunruhigen. Der Pastor ist dazu da, die Beunruhigten zu beruhigen. Okay, deswegen seht ihr schon, in welche Richtung wir heute gehen, okay? Deswegen jeder von uns hier, der vielleicht ein bisschen zu beruhigt ist, aka Schrägstrich, ein bisschen zu bequem ist, Schrägstrich, Reinhard Bonke hat es mal so ausgedrückt, Gott wird dich erretten aus dem tiefsten Tal des Todes. Aber er wird dich nicht erretten aus deinem bequemen Sessel. Aber dafür haben wir das Wort Gottes, das uns heute wortwörtlich ein Feuer auf unserem Sessel anzünden wird. Dass jeder Einzelne von uns nicht mehr anders können kann. Und das ist wirklich mein Gebet nach heute Abend, heute Morgen. Für mich ist es schon Abend, ich bin schon seit 7 Stunden wach, wie ich vorhin gesagt habe. Dass jeder Einzelne nach heute Abend nicht mehr anders kann, als mit einem Feuer in dem Herzen durch die Gegend zu laufen und ein lebendiges Zeugnis zu sein. Und vielleicht denkst du dir, boah, du forderst mich jetzt schon heraus und du hast noch nicht mal angefangen. Sehr gut. Das ist mein Ziel für heute Morgen. Jeden Einzelnen von uns hier herauszufordern. Und bevor ich anfange, als ich heute Morgen gebetet habe, hat mich Gott zurückgebracht an ein Bild. Und ich weiß, als ich es damals mit euch geteilt habe, Christian und Kerstin, konntet ihr nicht viel damit anfangen. Und vielleicht könnt ihr es immer noch nicht. Aber ich werde es einfach nochmal erwähnen. Einfach, um es nochmal vorzubringen. Und dass wir gemeinsam das einfach im Gebet bewegen. Aber dass auch wirklich die Gemeinde den Blick weiß, wie wichtig diese Gemeinde hier für München und für die ganze Region ist, wie wichtig eure Pastoren sind für diese Gemeinde, und das wisst ihr alle, aber auch für diese Region und für Deutschland. Und zwar war es damals, ich weiß gar nicht, ich glaube an einem Abend oder so, wo ich für eure Pastoren gebetet habe. Und auf einmal hat mir der Heilige Geist ein Bild gezeigt, wie ich die beiden gesehen habe, Kerstin und Christian, und wie sie auf ihren Schultern einen riesigen Schlüssel getragen haben. Und auf einmal an ein Tor gelaufen sind. Und es war wie, kennt ihr das so in diesen alten Ritterfilmen, wo auf einmal so eine Brücke zu einem Schloss und ein riesiges Tor da ist. Und wie auf einmal diese Schlüssel in ein Schlüsselloch gepasst hat und der Schlüssel umgedreht wurde und dadurch ein riesiges Tor sich geöffnet hat. Und ich gesehen habe, wie wirklich der König der Herrlichkeit auf einem Pferd durch dieses Tor durchgeritten ist. Und ich glaube wirklich, dass es dazu steht, dass Gott einen besonderen Beruf auf die Gemeinde Quelltor hat. Und mir ist erst heute Morgen eingefallen, so, boah, krass, die Gemeinde heißt ja Quelltor. Ein Tor! Woraus eine Quelle des lebendigen Wassers entfacht wird. Amen. I believe it. Ich glaube es. Und Gemeinde, ich will euch ermutigen. Egal, ob du heute hier bist und du bist 15 oder 150, es spielt keine Rolle. Okay, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und er will dich gebrauchen für eine Zeit wie diese, um sein Reich in diese Welt zu bringen. Und weißt du, das hört sich so missionarisch an. Das hört sich so an, ja, das ist so für diesen einen Krassen in unserer Gemeinde, wo wir wissen, dass er in 2 Jahren nach Afrika gehen wird oder nach Asien gehen wird und dort Missionar sein wird. Aber wisst ihr, eigentlich war es niemals so vorgesehen. Sondern dieses Feuer für das Evangelium war etwas, was Jesus in dem Geburtsmoment der Gemeinde in seinen Leib gelegt hat. Und zwar am Tag des Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist und der Leib Christi, die 120, die zusammengekommen waren, ausgerüstet wurden, um seine Zeugen zu sein. Und was ist passiert am Geburtsmoment der Gemeinde? Christen wurden in Brand gesetzt für das Evangelium. Und in diesem selben Moment haben sich 3000 Menschen bekehrt. Aber das war nicht das Ende, sondern das ist der Anfang eines der krassesten Bücher, die jemals geschrieben wurden, und zwar der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ein Buch, wo die ersten Jahre des Christentums beschrieben wurden. Ich habe mich mit ungefähr 16 bekehrt und bin nicht in dieses westlich gebaute Christentum, das wir momentan haben, ich bin nicht darin aufgewachsen. Sondern ich habe mich bekehrt und habe angefangen, meine Bibel zu lesen. Und sehe auf einmal die Art und Weise, wie wir als Christen leben, einfach nur, man muss kein Theologe sein, okay? Nimm dir einfach eine Tabelle mit 2 Spalten, lest die Apostelgeschichte durch, schreib auf, wie die Christen damals gelebt haben, und dann schreib in die andere Zeile, wie wir heute als Christen leben. Und du wirst sehen, dass es so gut wie keine Überschneidung gibt. Wusstest du, dass das Wort Ekklesia, was wir heutzutage, oder was aus dem Griechischen heraus für das Wort, das wir heutzutage als Gemeinde nutzen, das Wort eigentlich was komplett anderes bedeutet, als das, was wir sonntags überall, besonders in der westlichen Welt, machen? Okay, es tut mir leid, ich habe euch versprochen, dass ich ein bisschen auf den Schlips treten werde. Aber keine Sorge, ich habe noch nicht mal angefangen. Ich will ein bisschen tiefer gehen, okay? Und zwar, was mich so stark geschockt hat, und zwar ist es die Realität, dass Wir haben ein Wort genommen für die Kirche, Gemeinde, okay, im Englischen Church, was nicht das gleiche Wort ist. Und jetzt will ich, ihr müsst mir alle kurz folgen, okay? Wenn du das Wort Ekklesia nimmst und übersetzt es ins Deutsche, dann haben wir es übersetzt mit Gemeinde, okay, mit Kirche. Wenn du aber jetzt das Wort Kirche nimmst und übersetzt es ins Griechische, kommst du auf ein ganz anderes Wort. Spannend, oder? Ich will euch da mal kurz ein bisschen reinführen. Und zwar lesen wir, und ich fand das so eine krasse Studie, und zwar lesen wir, dass das griechische Wort, wo Jesus aufsteht und zu Petrus sagt, Petrus, du bist die Ekklesia, der Fels, auf dem ich meine Ekklesia bauen werde. Okay. Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Ekklesia bauen werde. Und was sagt er im nächsten Satz? Und die Pforten der Hölle, komm mal, ihr dürft ein bisschen, wisst ihr, ich predige in Afrika, und da ist es eher so, dass man muss laut predigen, weil man sonst übertönt wird von denen, die in der Menge rufen. Okay. Aber dahin kommen wir noch, spätestens am Ende dieser Predigt. Und zwar das Wort Ekklesia ist das, wo Jesus sagt, Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Ekklesia bauen werde und die Pforten der Hölle werden nicht widerstehen. Amen. Amen. Wisst ihr, wie wir das oftmals interpretieren, ist es, okay, Jesus, oh, was für eine Heilsgewissheit. Irgendwie lesen wir alles so nur durch Heilsgewissheit. Irgendwie so unser größtes Problem von morgens bis abends, von unserem ersten Lebensjahr bis zu unserem letzten Lebensjahr, ist nur, Jesus, lass uns wirklich sicher sein. Und mit 80 hoffen wir immer noch, Jesus, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber so lass mich sicher sein. Unser einziges Gebet ist, dass wir uns sicher werden, obwohl Jesus ganz klar gesagt hat, jeder, der Buße und Glaube tut, wird im Geiste neu geboren und deine Neugeburt im Geiste, dass der Heilige Geist in dir lebt, ist das Pfand der Erlösung. Okay, das heißt, es geht eigentlich um so viel mehr. Weißt du, diese Pforten der Hölle heißt nicht, ich weiß nicht, ob du schon mal Pforten gesehen hast, die durch die Gegend laufen. Jemand schon mal gesehen? Also keine Ahnung, meine Tür bei mir zu Hause, wenn ich gleich nach Hause komme, außer wir leben gleich in Erdbeben, dann wird sie immer noch am gleichen Ort sein. Okay? Das heißt, Jesus meinte hier nicht, wenn die Pforten der Hölle auf dich einrasseln, dann werden sie nicht dich überkommen können, sondern du wirst standhaft sein und sie werden nicht standhaft sein. Okay, so interpretieren wir oftmals diese Stelle. Aber wenn Pforten sich nicht bewegen, dann ist es eigentlich genau andersrum. Dann heißt das, wenn du und ich, okay, ich hoffe, ich kriege jetzt hier ein paar Leute ein bisschen aufgeregt und excited. Das heißt, wenn du und ich das Schwert des Evangeliums nehmen, dieses Kreuz, von dem wir gerade gesprochen haben. Und wir nehmen dieses Schwert des Evangeliums, und ich gehe jetzt extra mal auf genau darauf, so dieses Schwert des Evangeliums, wir nehmen das und wir attackieren die Pforten der Hölle. Warte mal, das ist nichts Passives. Merkt ihr das? Es ist ein aktives Attackieren der Pforten der Hölle. Was wird dann passieren? Sie werden nicht standhaft bleiben. Wow. Okay, ich hoffe, dass gerade bei euch ein bisschen so ein Switch passiert, so ein Metanoia-Moment. Metanoia ist das Wort, was im Griechischen dafür benutzt wird. Ich haue gerade richtig viele griechische Begriffe raus. Das ist normalerweise nicht so mein Ding, aber ist das Wort, was benutzt wird für Sinneserneuerung. Okay, das heißt, wenn wir das Wort Gottes lesen, passiert in unserer Gesinnung etwas, das unsere Art und Weise, wie wir denken und leben, sich verändert. Und das ist mein Gebet, dass das heute Morgen passiert. Dass keiner von uns das Christentum noch so mehr anschauen kann und noch viel weniger leben kann, wie wir es vielleicht schon seit Jahrzehnten leben, aber wo der Heilige Geist uns darauf herausfordert, daraus auszubrechen. Ich habe es vorhin gesagt, das Wort, was Jesus hier benutzt, ist Ekklesia, was bedeutet die Herausgerufenen. Okay? Und es bedeutet eine Versammlung von Menschen, aber eine Versammlung, und jetzt hör ganz genau zu, für einen Grund. Warte mal, ich dachte, wir kommen hier einfach nur zusammen, damit wir Kaffee trinken können. Und ich dachte, wir kommen hier zusammen, damit ich die ganze Woche nicht so alleine bin und ich Geschwister habe im Glauben. Ich dachte, wir kommen hier zusammen, besonders heute habe ich schon gesehen, es gibt echt gutes Snacks und gutes Essen und die Kuchen da. Aber warte mal, was ist denn der Grund? Das Wort, was wir heutzutage für Kirche benutzen, wenn du das übersetzt ins Griechische, ist es nicht Ekklesia, sondern es ist Kyriakon. Und Kyriakon bedeutet ein Gebäude, eine religiöse Institution. Und anstatt dass es heißt, Menschen, die zusammengerufen werden für einen Grund, wird auf einmal das Wort benutzt, eine heilige Stätte. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, okay? Weil ich werde gleich auf den Grund kommen, warum ich das alles sage. Im Neuen Testament sind Menschen nicht zur Ekklesia gegangen, sondern sie waren die Ekklesia, die zusammengekommen ist. Aber wenn sie dann wieder auseinandergegangen sind, hat sich nichts geändert, sondern sie waren immer noch die Ekklesia, die jeden Tag darin agiert haben. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter. Und ich finde das spannend, weil wir wissen, dass das Römische Reich regiert hat zu den Zeiten von Jesus. Und Jesus benutzt ein Wort, Ekklesia, was die Römer auch benutzt haben. Das römische Wort, was die Römer benutzt haben für Ekklesia, die Bedeutung dafür, und jetzt halte dich ganz genau fest, war die strategische, militärische Zusammenkunft. Das Zusammenrufen einer militärischen Einheit. Für was? Für einen Grund und zur Ausrüstung. Zur Musterung. Ja, ihr habt davon gehört, ne, und ich will keinem damit Angst einjagen, wenn du ein Mann bist unter 45, wissen wir alle, ne, so, wenn du mehr als 3 Monate Deutschland verlassen willst, musst du zu unserem wunderschönen Vaterstaat Bescheid geben. Super Sache. Aber ihr wisst alles, bevor wir in den Krieg ziehen, muss was passieren. Und zwar ehrlich, ich hoffe, dass keiner mich so in den Krieg schickt, weil ich habe keine Ahnung, also ich habe in Amerika ein paar Mal ein bisschen hin und her geschossen, aber sonst, ich habe keine Ahnung, wie so ein Maschinengewehr funktioniert. Okay? Ich weiß, ein paar von euch denken sich schon, oh je, wie kann ein Prediger sowas sagen? Keine Sorge, ich habe nicht auf Menschen geschossen, sondern nur auf Tiere, Spaß, nein, nur auf Dosen. Tut mir leid, ich bin schon ein paar von euch im Stips getreten, aber es ist total okay. Weil wisst ihr, wir müssen erstmal gemustert werden. Wir müssen erstmal ausgerüstet werden. Okay, und das ist eigentlich, warum die Zusammenkunft da ist. Epheser 4, was heißt so schön dort? Und zwar, Gott hat die Gefangenen in Gefangenschaft genommen. Gefangenschaft in Gefangenschaft genommen, okay? Und dann heißt es, er hat Gaben und Geschenke verteilt. Und auf einmal schreibt er von dem fünffältigen Dienst, dass der Gemeinde Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren, Evangelisten gegeben wurden zur Ausrüstung / Musterung des Leibes Christi. Das heißt, das, was wir hier eigentlich jeden Sonntag machen sollten, ist uns bereit zu machen, durch die Kraft des Heiligen Geistes jeden Tag einen Unterschied zu machen, überall, wo wir hingehen. Und wenn das nicht passiert, dann ist es keine Verurteilung, sondern dann ist es ein Wachrufmoment an dich und an mich, an den Leib Christi in der westlichen Welt und in Deutschland. Zu sagen, es ist Zeit, dass wir aufstehen. Und weißt du, wie das anfängt? Ich habe heute für diesen Gottesdienst so stark in meinem Herzen gespürt, dass Gott uns einladen möchte, unsere Herzen in Brand zu setzen für die Verlorenen in einer Art und Weise, wie du es vielleicht noch nie zuvor erlebt hast. Und der Outcome, also das Resultat davon, wird sein, dass nach heute Morgen dein Herz so anfängt zu brennen, dass du nicht anders kannst, als jeden Tag im Schmerz für verlorene Menschen zu weinen und zu beten. Weil, darf ich mal kurz ein paar Realitäten an die Oberfläche bringen? Und zwar, eine Frau hat mal gesagt, sie ist Atheistin, sie hat gesagt, weißt du, wenn ihr Christen wirklich daran glauben würdet, was ihr mit eurem Mund sagt, ihr glaubt daran, würdet euer Leben komplett anders aussehen. Und sie hat gesagt, als ich herausgefunden habe, dass Zucker schädlich ist, bin ich zu all meinen Freunden hingerannt und habe jedem gesagt, nimm diese Cola aus deiner Hand, nimm diese Chips und diese Schokolade aus deiner Hand. Es bringt dich um. Aber ich sehe nicht mal 1% von dieser Leidenschaft in dem Herzen von Christen, die Jesus als ihren Retter bezeugen. Sagt sich, wie kann es sein, wenn ihr wirklich glauben würdet, was in dem Wort Gottes steht, dass die Hölle für immer und ewig ist? Darf ich mal ein paar Wahrheitsfakten raushauen, die heutzutage nicht mehr ganz so beliebt sind? Wusstest du, dass kein Buddhist, wenn er nicht sein Leben Jesus gibt, in den Himmel kommt? Wusstest du, dass kein Muslime, kein Hindu, kein Atheist, niemand, der nicht Jesus durch echte Buße und echten Glauben in seinem Herzen, Buße, wie wir gerade gesagt haben, noch mal eine andere Definition davon, du fängst an, aggressiv mit den Dingen umzugehen, die dich und deine Familie und Menschen um dich herum kaputt machen. Glaube, du drehst dich zu Jesus und du sagst, ich nehme mein ganzes Leben und ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus. Und was dadurch passieren muss, ist eine Neugeburt im Geiste. Dass sich dein Leben verändert, deine Art und Weise, wie du redest, sich verändert, die Art und Weise, wie du denkst, sich verändert und die Art und Weise, wie du jede Stunde deines Lebens lebst, sich dadurch verändert. Und jeder, der das nicht erlebt, / diesen Schritt tut und sein ganzes Leben durch Buße und Glaube Jesus gibt, wird nicht in den Himmel kommen, wenn er das nicht tut, bevor dieser letzte Atem diese Lunge verlässt. Sondern er wird an einen Ort kommen, wo es keinen Ausgang gibt, der für immer und ewig da sein wird, wo der schlimmste Schmerz auf dieser Erde nicht mal 1% davon sein wird, was dort für immer und ewig sein wird. Schmerz, Leid, Zähneknirschen, Dunkelheit, Einsamkeit, Durst. So beschreibt die Bibel die Hölle. Und wisst ihr, wir sind so gut darin, besonders in der westlichen Welt, zu sagen, oh, die Person hier ist gestorben. Oh, zum Glück ist sie an einem besseren Ort. Ist sie das wirklich? Fragezeichen. Ist sie das wirklich? Und ehrlich, für manche von euch bin ich gerade schon ein bisschen zu viel, aber wisst ihr, das ist das Wort Gottes und ich bin müde davon, Dinge gut zu reden und dadurch in einer Illusion zu leben, die nichts mit der Realität des Wortes Gottes zu tun hat. Sondern es gibt eine Realität in meinem Herzen, die mich dazu gebracht hat, mit 3 Masterabschlüssen und allem Möglichen, was ich studiert habe und wo ich keine Ahnung was sein könnte, habe ich das größte Privileg gefunden habe, für diese Botschaft mein ganzes Leben aufzugeben. Und weißt du was? Ich bereue keine Sekunde dafür. Warum? Weil Paulus es gesagt hat im Philipperbrief. Ich zähle alles als Müll im Vergleich Jesus zu kennen und ihn mit seiner Auferstehungskraft kennenzulernen und mein Leben hinzugeben, dass ein weiterer Mensch in dieses Geheimnis eintreten kann. Und wisst ihr, ich habe mich gestern erst gefragt, warum fällt es mir so leicht, über alles Mögliche zu sprechen, außer über Jesus, in verschiedenen Settings. Und ich habe echt gespürt, wie es hätte der Heilige Geist das gesagt, für uns heute Morgen, für mich, aber auch für uns, weil ehrlich, ich bin genauso in demselben Boot. Jeden Tag erneut brauche ich den Heiligen Geist, der ein Feuer in mein Herz entfacht. Und auch wenn unser alter Mensch von Tag zu Tag zugrunde geht, wird unser innerer Mensch erneuert. Tag für Tag für Tag für Tag. Und wir brauchen diese Erneuerung unseres inneren Menschen. Weil ehrlich, sonst hast du heute ein Feuer in deinem Herzen. Und morgen brennt es vielleicht auch noch ein bisschen, aber genauso wie dein Grill, nur weil du vor 2 Wochen gegrillt hast, nicht anbleibt, ist es genauso mit deinem Herzen, dass dieses Feuer muss dich am Brennen erhalten. Und wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst, jeden Tag Kohlen nachlegst, dann glaub mir, das Feuer wird nicht ausgehen. Und ich glaube, das Christentum ist möglich. Mit einem brennenden Herzen jeden Tag zu sagen, Jesus, hier bin ich. Benutze mich, gebrauche mich, lass mich dieses Licht sein, das durch diese dunkle, kalte Welt scheint. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon längst die Hoffnung in unserer Politik verloren. Ich glaube, jeder von uns. Und wenn du noch Hoffnung hast, ermutige mich nach dem Gottesdienst. Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich weiß, dass die Zukunft von unserem Land nicht im Parlament, im Bundestag, wo sie sich zu Allah beugen, gehört. Sondern die Zukunft von unserem Land, weißt du, wo sie ist? Ist in der Braut Christi. Ist in dir und ist in mir. Weil weißt du, irgendwie, egal wie viel man uns abschlachtet, wir uns kann man nicht ausrotten. Ehrlich, jedes andere religious movement, wenn man es so abschlachten würde wie uns, wir alle reden von Antisemitismus, wisst ihr, was das wirkliche Problem ist? Es ist nicht Antisemitismus, es ist, dass Christen abgeschlachtet werden in einer Anzahl wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Aber jeder redet von Islamophobie und Antisemitismus und all diesem Zeug und ich will es nicht kleinreden. Aber gleichzeitig gibt es ein Problem, was so viel größer ist, aber gleichzeitig ist es auch, wisst ihr, das ist das Krasse in Apostelgeschichte 4. Die natürliche menschliche Reaktion ist, wenn ich dich umbringe für deinen Glauben, wird dein Ehepartner aufhören zu reden, wenn der Glaube tot ist. Das Übernatürliche aber an unserem Glauben ist, dass das Blut der Märtyrer der Samen der Kirche ist. Und wenn ein Same in die Erde fällt und dort stirbt, was sagt die Bibel? bis zu dem Punkt, wo ein Samen nicht in die Erde fällt und stirbt, wird er keine Frucht bringen. Was heißt das? Ich glaube, der Heilige Geist lädt uns ein. Und du kannst es hier auf zwei Arten und Weisen interpretieren. Okay? Ich sage nicht, dass jeder von uns in den Libanon oder nach Iran ziehen soll und dort sterben soll. Aber es ist ein Sterben, in das uns der Heilige Geist einlädt. Darf ich noch ein bisschen tiefer gehen? Das ist okay. Ich bin einfach mal komplett transparent, okay? Ein Sterben für unseren German Dream. Ein schönes Haus baue, ich weiß nicht, wie es bei euch hier im bayerischen Land ist. Ich bin aus dem Schwabeländle. Und da sagen wir Sachen wie schaffe, schaffe, Häusle baue. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch damit was anfangen kann, aber für alle Bayer hier, arbeiten, arbeiten, ein Haus bauen. Okay, das heißt, unser Ziel als German Dream, als deutscher Traum, ihr kennt den American Dream, oder? Wir haben genauso auch einen deutschen Dream, ist, dass wir einen schönen Garten haben mit einem schönen Haus, mit einem schönen Baum, mit einer schönen Überdachung, dass es auch nicht ganz so heiß wird im Sommer, einem schönen Garten, einem schönen Haus, und wir legen unser ganzes Leben hin, dass wir das bekommen. Also was machen wir? Wir sterben, menschlich gesprochen, für diesen Traum. Dabei sagt Jesus was ganz anderes. Er sagt, ihr alle kennt die Stelle in Matthäus 6, Matthäus 7, in der Bergpredigt, wo er davon spricht, sorgt euch um nichts, sondern trachtet. Was heißt trachten? Strebe. Lege dein Leben hin. Lass es in die Erde fallen. Sterbe zu allem anderen. Sterbe zu deinen Charakterschwächen. Sterbe zu deinen weltlichen, menschlichen Lüsten. Sterbe zu den Dingen, damit das Leben hervorsprießen kann. Wisst ihr, was wir brauchen in dieser Generation? Wir brauchen mehr Predigten, die uns in den Tod einladen. Weil im Tod etwas entsteht, was wir nicht verstehen können. Ohne die Kreuzigung. Wisst ihr, heute ist eigentlich Ostersonntag in der orthodoxen Kirche. Also nicht, dass ich orthodox bin, aber ich werde uns eine kleine Ostermessage mitgeben, okay? Ohne die Kreuzigung gibt es keine Auferstehung. Ohne den Tod zu unserer eigenen fleischlichen Natur werden wir nicht die Auferstehungskraft Christi erleben. Und es ist eine Einladung, wo er sagt, komm zu mir und lass mich einfach komplett in jeden Bereich und mein Reich ausbreiten, egal wie es aussieht. Und auf einmal wirst du zu deinem Stolz sterben. Auf einmal wirst du zu deinem Komfort sterben. Auf einmal macht es Sinn, eine Stunde von deinem Schlaf sterben zu lassen, wo auf einmal Schlaf unser Opfer wurde, unser Götze wurde. Und Jesus fragt vielleicht manche von uns, den Schlafgötzen auf den Altar zu legen. Wisst ihr, was auf dem Altar passiert ist? Dort wurde der Tod manifestiert, damit Leben davon hervorsprießen kann. Ich glaube wirklich, wo der Heilige Geist uns gerade reinführt, als deutschen Leib, wahrscheinlich sogar als ganzen westlichen Leib, ist an einen Ort, wo wir einen Altar ihm bauen und mit Römer 12 unser ganzes Leben hingeben, damit Jesus verherrlicht werden kann. Aber wisst ihr, das Krasse dabei ist, es gibt eine Sache, die uns davon zurückhält. Weil eigentlich das Wort Gottes ist so reich, es ist so stark, es ist so kraftvoll. Eigentlich sollten wir schon längst die größte Errettungserweckung erlebt haben. Aber wisst ihr, was uns davon zurückhält? Zwei Worte. Freier Wille. Das schönste und schlimmste Geschenk, was Gott uns geben könnte. Warum hat uns Gott unseren freien Willen gegeben? Hätte er nicht einfach Roboter machen können, die keine andere Wahl haben, als einfach nur ihn 24/7 zu anbeten? Dann gibt es den Sündenfall nicht. Dann gibt es keine Probleme in dieser Welt. Wir würden wortwörtlich in einem perfekten Paradies leben. Aber wisst ihr, was es dann auch nicht geben würde? Liebe. Und Gott ist Liebe. Die Bibel sagt nicht, er hat Liebe erschaffen. Er ist Liebe. Er ist die Personifikation von Liebe. Und dadurch ist er die Personifikation von einem freien Willen. Weil wie jeder von uns weiß, Liebe kann nur dort existieren, wo freier Wille existiert. Wenn du deinen Partner zu Liebe zwingen musst, dann ist es keine Liebe mehr. Okay, nehmen wir an, ein Ehepaar. Der Mann sagt zur Frau, hey, Schatz, ich will heute Abend Zeit mit dir verbringen. Sie sagt, nein, ich habe keinen Bock auf dich. Und der Mann sagt, doch, du musst. Und er schließt die Wohnzimmertür zu und die sitzen beide so auf der Couch für 2 Stunden. Ist das Liebe? Was fehlt? Es fehlt die freie Entscheidung. Und ich stelle mir vor, gleiches Szenario. Der Mann kommt zur Frau und sagt, hey Schatz, ich liebe dich über alles. Komm, lass uns zusammen auf den Marienplatz gehen und dort einfach nur in dem krassesten Restaurant den schönsten Abend überhaupt verbringen. Und die Frau sagt, ja, ich habe darauf gewartet. Und beide gehen hier in die S-Bahn in Riem und steigen in die S-Bahn und kommen am Marienplatz raus. Und verbringen dort den schönsten Abend ihres Lebens. Warum? Weil es 2 freie Entscheidungen sind, die aufeinander getroffen haben, die den Unterschied vorbereitet haben und den Unterschied ausgelöst haben. Und genau das Gleiche ist es auch zwischen dir und mir, zwischen meinem Herzen und Gottes Herzen. Er hat am Kreuz dir und mir das Ja gegeben. Und jeden Tag wartet er nur darauf und sagt, hey, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, würdest du mir dein Ja geben? Und wir denken, das Ja sieht so aus, okay? Wir interpretieren es durch unsere deutsche demokratische Brille. Aber wusstest du, dass das Christentum keine westliche demokratische Religion ist? Es ist überhaupt gar keine Religion, aber es ist etwas, was im Osten entstanden ist. Und das heißt, wir lesen das Neue Testament aus unserer westlichen Brille und sehen vieles als einen guten Vorschlag anstatt als Befehl. Aber jetzt, David, jetzt komm schon ein bisschen zu nah hier, weil ich habe ja immer noch meinen freien Willen. Also eigentlich habe ich noch nie eine tote Person mit einem freien Willen gesehen. Der freie Wille existiert, bis du Ja sagst, ans Kreuz zu gehen, mit Jesus an diesem Kreuz zu sterben und zu sagen, ich gehe mit dir in deinen Tod und in deine Auferstehung. Warum sagt Jesus, jeder, der mein Jünger sein möchte, nehme täglich sein Kreuz auf sich, täglich. Wisst ihr, wenn wir einmal wiedergeboren werden, ist täglich unsere Aufgabe, durch die Kraft des Heiligen Geistes zu schauen, dass unsere alte Natur im Grab bleibt. Jeden Tag, David, du bist tot, bleib da. Jeden Tag erneut zu sagen, meine selbstsüchtige Natur, ich habe heute keine Lust, niemandem von Jesus zu erzählen. Keiner hat es verdient, wenn wir ehrlich sind. Und es stimmt. Was deine menschliche Natur sagt, das hat keiner verdient. Aber so hast es auch du nicht verdient und ich nicht verdient. Und deswegen können wir unsere menschliche Natur im Grab halten und sagen, Jesus, ich sag Ja zu dir in deinem Tod, aber auch in deiner Auferstehung. Lass mich dir sagen, wir als Team erleben täglich die Auferstehungskraft Christi. Und ich frage mich, ist das vielleicht das normale Christentum, was Gott vorgesehen hat? Dass wir jeden Tag mit einem Brennen in unserem Herzen durch die Welt laufen und sagen, jeden Tag, Jesus, ich will dein Reich vor meine Augen setzen. Ich will dein Reich als Priorität Nummer 1 machen. Ich will dein Reich kommen sehen in meiner Familie. Komm mal, wir reden gar nicht hier von Straßen-Outreaches. Es geht darum, deine Familie, interessiert es dich, wo sie hingehen? Deine Arbeitskollegen, deine Verwandten, Menschen, mit denen du im Kontakt bist. Ich will hier keinen Druck auslösen, aber gleichzeitig will ich uns die Realität klar machen. Wir haben eine Aufgabe als Leib. Ekklesia. Ich nenne dich nicht mehr Kirche. Ich nenne dich Ekklesia. Und keine Sorge, bitte verurteilt Christian und Kerstin nicht, wenn die nächsten Sonntag sagen, guten Morgen, liebe Gemeinde, weil das ist okay. Das Problem ist nicht mit dem Wort. Das Problem ist, was machen wir daraus? Das Problem ist, dass es eine Realität gibt, vor der der Feind Angst hat. Und ich frage mich, wenn der Feind Angst davor hat, dann will ich da reinpressen wie ein Maniac, wie ein Verrückter und sagen, Jesus, ich will diese Realität sehen, wie sie zum Leben erweckt wird. In meinem Herzen zuerst, aber dann auch mit jedem Herzen, mit dem ich in Kontakt komme. Weil es gibt kein anderes Christentum, vor dem ich hier lese. Wusstest du? Und das fordert mich heraus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Mein Leben sieht noch nicht so aus. Aber es gibt eine Realität, wo der Heilige Geist seinen Leib reinführt. Und die einzige Frage ist, bleiben wir in unserem stubborn, wie heißt es auf Deutsch, unseren sturen, und wir Deutschen sind stur, komm mal, können wir mal ehrlich sein. Ich bin einer von euch. Ich weiß, wie stur wir sein können. Könnt mein Team fragen. Also ich bin wahrscheinlich echt die Creme de la Creme von der deutschen Definition, aber nur in diesem einen Thema. Alles andere habe ich ein bisschen, genau. Bin trotzdem hier geboren und trotzdem hier aufgewachsen, okay? Also sowas geht auch. Aber ich war auch viel in Afrika. Und wisst ihr, eine Realität, wo wir uns als Deutsche bewusst werden müssen, ist, dass es eine Realität gibt im Reich Gottes. Und jetzt werde ich vielleicht noch mal ein bisschen anstößig, wo die Reich Gottes Kultur der deutschen Kultur widerspricht. Autsch. Aber ich dachte, wir Missionare müssen uns der Kultur anpassen. Dem Römer ein Röme. Dem Römer ein Rome. Ihr wisst, was ich meine. Dem Römer ein Römer. Dankeschön. Dem Grieche ein Grieche. Aber gleichzeitig ist es irgendwie das Reich Gottes gegen menschliche, und jetzt hör ganz genau zu, fleischliche Kultur geht. Das heißt, du wirst niemals sagen können, ja, aber warte mal, das Evangelium ist jetzt nicht anstößig, weil sonst passt es ja nicht mehr in unsere deutsche Kultur. Lass mich dir sagen, wenn das Evangelium nicht anstößig wäre, wären 11 der 13 Jünger nicht als Märtyrer gestorben. Okay, also das zeigt schon aus, dass das Königreich Gottes komplett anders ist als unser menschliches Denken. Aber wisst ihr, der Grund, warum wir es oftmals nicht sehen, tut mir leid, ich habe noch so viel, was ich mit euch teilen will, aber ich gehe jetzt noch mal in eine Stelle und dann beten wir zusammen. Und zwar in 2. Korinther, ab Vers 3, heißt es, und es spricht von so einer krassen Realität, und zwar, ehrlich, ich weiß nicht, was es mit euch macht, aber mich beschäftigt das so sehr. Leib Christi, Ekklesia, herausgerufene Militäreinheit, die heute für ein strategisches Meeting zusammengekommen ist, um vom Geist Gottes erfüllt zu werden und ausgerüstet zu werden, um heute Mittag und morgen und jeden Tag dieser Woche einen Unterschied zu machen, überall, wo wir hingehen. Wow! Wie würde die Welt aussehen? Und auf einmal versteht ihr, warum ich sage, die Hoffnung ist nicht im Weißen Haus oder im Parlament oder im Bundestag, sondern die Hoffnung ist hier. Hoffnung ist hier. Die Hoffnung ist hier. 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 Und wisst ihr, was mein Gebet ist für heute Morgen? Ich will uns ganz praktisch in etwas hineinführen. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und dann lesen wir in ein paar Verse weiter. Und ich habe extra die New King James Version genommen und ich habe sie uns übersetzt, okay? Weil das ist, mir hat es irgendwie so gefallen, wie es im Englischen war. Ich habe es wirklich Wort für Wort übersetzt. Aber selbst wenn unser Evangelium verhüllt ist, das ist 2. Korinther 4, Vers 3 bis 6, ist es verhüllt für diejenigen, die verloren gehen, deren Gedanken der Gott dieser Weltzeit verblendet hat, die nicht glauben, okay, unterstreiche das in deiner Bibel, die nicht glauben, das ist der ganze Schlüssel hier, die nicht glauben, damit nicht das Licht des Evangeliums, der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist, auf sie scheint. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn und uns selbst als eure Knechte um Jesu willen. Denn es ist der Gott, der gesagt hat, dass Licht aus der Finsternis hervorscheinen soll, der in unseren Herzen hineingeleuchtet hat, um das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi zu geben. Und als ich heute Morgen gebetet habe, habe ich so stark gespürt, ich habe dieses Bild gesehen, wie Herzen, die mit einem Schleier verhüllt waren. Und auf einmal hat mir der Heilige Geist zu mir persönlich gesprochen, okay? Weil dieses gleiche Kreuz, wir denken oftmals, das Kreuz, hier, the fall, das ist nur für die, die vielleicht noch ganz weit sind von Jesus, die brauchen das Kreuz. Aber ich bin schon weiter als das Kreuz. Weißt du, was das Krasse ist und weißt du, was das Schöne ist? Dass wir werden niemals, im Englischen heißt es graduaten, wir werden niemals einen Abschluss machen. Wir werden niemals aus dem Kreuz herauswachsen. Aber weißt du was? Jeden Morgen, wenn du ihn nicht sehen kannst mit deinen geistlichen Augen, wenn es sich anfühlt, als wäre wie ein Schleier über deinem Herzen, wenn du dich darin ertappst und erwischst, dass du durch das Leben läufst, durch den Tag läufst, mit einer Kälte und mit einer Gleichgültigkeit in deinem Herzen, dann weißt du ganz genau, dass du wieder genau dieses Kreuz brauchst, an dem Jesus gestorben ist. Du brauchst Jesus im Endeffekt. Es geht nicht um ein Kreuz, ein Stück Holz, sondern es geht um die Person Jesus, die an diesem Kreuz gestorben ist. Und wir gerade gelesen haben, durch die dieser Schleier von uns genommen wurde, damit wir klar sehen in seine Herrlichkeit. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass unsere Augen des Herzens geöffnet werden. Und wir eintreten in die Realität, die der Heilige Geist für uns vorbereitet hat. Ihr als Gemeinde, und ich glaube wirklich, ihr habt ein ultra besonderes Mandat. Und es sind einzelne von euch, die ganz genau wissen, worüber ich spreche, weil Gott es in euer Herz gelegt hat seit Jahren. Und der Heilige Geist euch einlädt und herausfordert, tretet in euer Mandat als Kirche Fürbitte zu leisten für dieses Land, für diese Stadt, für diese Region, dass Menschen zu Jesus kommen. Nicht einfach nur einmal am Tag ein kurzes 10-Sekunden-Gebet, was besser ist als nichts, aber wirklich an einen Ort des Schmerzes zu kommen mit dem Heiligen Geist, zu sehen, dass wir grob ungefähr 15.000 wiedergeborene Christen in München haben, in einer Stadt, die über 2 Millionen Einwohner hat. Seht ihr das Problem? Das sind weniger als 1% von München ist wiedergeboren. Und vielleicht streiten es manche von euch ab und sagen, ja, aber es gibt schon ein paar mehr. Okay, dann lass es 3% sein. Lasst es nicht über die Zahl streiten. Ich gebe dir deine 3%. Aber es sind immer noch über 90%, wenn sie heute sterben, sie in die Hölle gehen für immer und ewig. Und das Problem ist, mich lässt es kalt. Das Problem ist, uns lässt es kalt. Und was ist der Grund dafür? Dass wir nichts sehen. Aber was sagt Paulus hier? Der Schleier wird durch Glauben weggenommen, damit wir das Licht des Evangeliums, der Herrlichkeit Christi sehen. Denn der Gott, der Licht aus der Finsternis hervorscheinen lassen hat, hat Licht in unseren Herzen, aus den dunkelsten Bereichen in unserem Herzen. Das ist das Evangelium. Egal, wo du dich gerade befindest, und ich will kurz alle einladen, dass wir zusammen aufstehen. Ich will dir kurz die Möglichkeit geben, vielleicht sitzt du heute hier, vielleicht bist du heute hier und du sagst, weißt du was, David? Ich merke, wie mein Herz, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ich wiedergeboren bin. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt ein Christ bin nach deiner Botschaft heute Morgen. Ich habe dir einfach nur in der Simpelheit das Evangelium gepredigt und möchte dir in Liebe eine Einladung geben. Wenn du nicht wiedergeboren bist, und du weißt, dass wenn du heute stirbst, du nicht für immer und ewig in den Himmel kommen wirst, dann ist das dein Moment. Die liebenden Arme von Jesus sind ausgestreckt. Und er klopft an die Tür von deinem Herzen und er sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich lade dich ein, komme zu mir. Und was auf einmal passieren wird, dieses Licht des Evangeliums, worüber wir gesprochen haben, durch Glaube wird es in deinem dunklen Herzen entfacht. Und was in diesem Moment passiert, auf einmal jede Depression geht, jede Angstzustände gehen, jede Zerbrochenheit in deinem Herzen geht, jede Verletzung geht, jede dämonische Belastung geht. Du wirst zu einer neuen Kreatur. Alles Alte ist vergangen, alles wird neu. Aber wie ich gerade gesagt habe, das Einzige, was dich davon abhält, ist dein freier Wille. Jesus hat alles am Kreuz gemacht, um das in deinem Leben auszulösen. Und jetzt ist es dein und mein freier Wille, dazu Ja zu sagen. Und wisst ihr, ich will dich einfach ganz mutig einladen. Wenn das für dich ist und sagst, David, weißt du was, ich bin müde und ich will ein neues Leben mit Jesus und ich will mein Herz öffnen, dass dieses Licht des Evangeliums in mein Leben kommt, dann will ich dir kurz die Möglichkeit geben, kurz deine Hand zu heben, wenn das für dich ist. Komm, ich danke dir. Yes. Gibt es hier noch jemand? Ich weiß, hier gibt es noch ein paar. Darf ich dich einfach kurz bitten, eure Hand hochzuhalten? Jesus ist hier und er will in eurem Herzen die Neugeburt auslösen. Und danach werden wir noch für die beten, die sagen, hey, ich spüre, wie ein Schleier über mein Herz ist und ich will wieder zurückerweckt werden zu der Realität des Glaubens, wo Jesus mich einlädt. Zu der ersten Frage, wenn du weißt, du bist nicht wiedergeboren und du willst heute die Entscheidung treffen, heb deine Hand hoch und lass sie oben, okay? Come on, ich weiß, hier gibt es ein paar. Ich will kurz, dass du deine Hand oben hältst, dass du sagst, Jesus, hier bin ich. Come on, ich bin so stolz auf euch, jeden einzelnen von euch. Darf ich euch kurz bitten, einfach einen Schritt hier nach vorne zu machen? Keine Sorge, es ist nicht, um euch zu beschämen, sondern einfach nur, um den Schritt des Glaubens zu gehen, mit euch zusammen und mit euch gemeinsam zu beten und zu sagen, hier, Jesus ist mein Leben. Ich lege es auf den Altar. Nimm mich, mach mich frei, mach mich neu. Komm mal, trete einfach kurz aus. Wen interessiert es, was irgendjemand hier von uns denkt? Ehrlich, ihr habt gesehen, ich bin heute über den Tellerrand gestoßen und gesprungen für euch. Für die Wahrheit. Deswegen könnt ihr einen Schritt machen und auf Jesus zugehen, wenn das für euch ist. Come on, wenn das für dich ist, nutze diesen Moment, komm zu Jesus, öffne dein Herz und lass ihn, come on, danke dir. Kommt einfach kurz nach vorne, lasst uns einen Applaus geben. Danke, Jesus, dass du heute etwas Übernatürliches tust. Wenn du die Möglichkeit hast, knie dich einfach kurz hierher, okay? Das ist nicht für mich. Es ist ein Altar zwischen dir und Jesus. Wenn du die Möglichkeit hast, wenn du aus Knien heraus nicht kannst, kannst du auch stehen bleiben, ist okay. Aber wenn du kannst, knie dich einfach kurz hin, okay? Und ich weiß, hier gibt es noch ein paar weitere. Wenn du in deinem Herzen merkst, hey, das ist für mich, dann genau jetzt ist dein Moment. Trete einfach hier vorne heraus. Es ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Und der Heilige Geist wird in dein Leben kommen und er wird alles neu machen. Er wird dich zu einer neuen Kreatur machen. Er wird in jede Dunkelheit kommen und das Licht hervorscheinen lassen. Gleichzeitig will ich auch an jeden weiteren sprechen, wenn du deinem Herzen merkst, hey, es ist wie ein Schleier um mein Herz gekommen. Ich sehe nicht mehr klar. Heiliger Geist, brenne diesen Schleier weg. Weißt du, vor 2000 Jahren ist ein Schleier, ist ein Vorhang zerbrochen und zerrissen. Als Jesus an diesem Kreuz hing und gestorben ist, ist in diesem Moment der Vorhang zerrissen und wir haben freien Zugang bekommen, Gott klar zu sehen in seiner Herrlichkeit. Wenn das für dich ist, dann lade ich dich auch kurz ein, trete hier nach vorne und knie dich hier hin und bau einen Altar zwischen dir und Jesus. Er ist heute hier und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du etwas in diesem Raum machen wirst, was so viel größer ist, was irgendein Mensch machen kann. Heiliger Geist, brich ein in unsere Herzen. Wir wollen keinen normalen Sonntag-Gottesdienst, sondern ich bitte dich, Heiliger Geist, erwecke deine Ekklesia. Erwecke deine Ekklesia, die mit einem Jesaja 61 Schrei in seinem Herzen durch diese dunkle Welt geht und sagt, hier bin ich, nutze mich. In Jesus' mighty name. Und ich will mit uns allen zusammen beten und danach hören wir noch nicht auf. Wir werden noch kurz einen Moment im Gebet verbringen, okay? Ich bitte, dass jeder Einzelne von uns das Gebet von ganzem Herzen mitbetet. Laut, so laut du kannst. Bete mit mir und sag, lieber Jesus, komm mal, ruf es aus, lieber Jesus, ich komme zu dir als ein Sünder, der Rettung braucht, als ein Lauwarmer, der Feuer braucht. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, entfache ein Feuer in meinem Herzen. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast. Taufe mich genau jetzt im Feuer deines Heiligen Geistes. Ich gebe mich dir komplett hin. Mein ganzes Leben ist dein. Ich gehöre dir. Von heute an wird mein Leben nie wieder dasselbe sein. Heiliger Geist, nimm mich ein. Komm mal, bete weiter. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir für dein Feuer. Ich danke dir für das Feuer des Heiligen Geistes in diesem Ort.
Komm mit Feuer. wir brauchen dich. Komm mit Feuer, oh, komm mit Wind, yeah. Komm mit Kraft, oh, Heiliger Geist, du bist willkommen hier. Komm mit Feuer, yeah. Oh, komm mit Wind, und komm mit.
Often.